Ja.
Fastest du eigentlich? Als Katholikin musst du, oder?
Ich weiß nicht, aber ich fast nicht. Du?
Fast nicht?
Ich faste nicht.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich und mit mir ist die Veronika Jehle.
Hallo.
Wie geht's?
Recht gut. Die Sonne scheint und zwar kräftig.
Aber es ist kalt. Ich habe kalte Hände auf dem Velo.
Ich orientiere mich immer mal wieder auch an der Sonne.
Und da sind wir schon beim Thema,
nein,
wo du heute aufgestellt hast. Mal, das ist jetzt eine grossartige Brücke, die du mir baust.
Wirklich?
Du willst nämlich heute über Resilienz reden.
Ich hoffe, und du auch.
Ich will immer über das reden, was du willst reden. Ja.
Ach so, ach Gott.
Genau.
Wie kitschig.
Ja, wir sind doch ein Kitsch-Podcast. Warte jetzt mal, ich hatte einen Gedanken gerade vorher und jetzt ist er weg. Jetzt habe ich so einen schönen Übergang gehabt, so eine gute Einleitung und jetzt.
Fang doch mal an, was wir sprechen wollten.
Also, du musst nochmal sagen, Zune, nein, eben, wir haben über Resilienz reden. Warum? Genau. Also, und Pflicht zur Resilienz. Ich finde es wirklich ein super Thema, was du vorgeschlagen hast, ganz ehrlich.
Ja, das freut mich. Ja, es kommt mir mega oft entgegen. Nicht nur in meinem eigenen Bedürfnis und in meinem eigenen Ringen und Suchen darum, sondern auch in Bezug auf meine Rolle. Also du bist ja da bei so einem Magazin und du bist ja da bei so einem christlichen, religiösen, katholischen Magazin. Und so als hätten wir den Auftrag, die Pflicht, aber auch die Möglichkeit, zwängst Zugriff auf erweiterte Ressourcen der Resilienz, da einen Beitrag, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und ich will mich dem gar nicht grundsätzlich verwehren. Ich finde das sehr interessant und spannend. Es löst aber eine ganze Reihe von Fragen bei mir aus. Erlebst du das auch so, diesen Anspruch, gerade jetzt einen verstärkten Beitrag zur Resilienzstärkung deiner Leserinnen und Leser zu erzielen?
Also zuerst mal fällt mir auf, dass ich das Wort vor 10 Jahren, glaube ich, gar nicht gekannt habe. Mhm. Das ist so ein Trendwort und ehrlich gesagt bin ich immer noch nicht so ganz sicher, was ich darunter verstehe.
Mhm.
Oder ich weiß schon, was ich darunter sonst verstehe, aber wie sympathisch mir der Begriff ist. Ich weiß auch nicht, das hat so eine. Du hast jetzt vorher gesagt, Ressourcen zur Resilienz. Also ich finde, das ist so. Ich weiß auch nicht.
Business-Sprech.
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau.
Ja, offensichtlich hat das auch Einzug gehalten in den Sprech. Ja, Resilienz ist ja bei Gott kein christlich geprägtes.
Nein, überhaupt nicht.
Wort kommt nicht aus unserer Tradition und aus unserer Wertekiste.
Gut, ich brauche im Fall ziemlich viel Wörter von nicht aus.
Man könnte sich gar nicht unterhalten miteinander, wenn man nur noch auf Lateinisch steht.
Genau. Nein.
Was hättest du denn vor 10 Jahren gesagt?
Also, keine Ahnung.
Das Bedürfnis gab es ja.
Ich weiß nicht, ob ich vor 10 Jahren nicht resilient gewesen bin. Also, und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt resilient bin. Ja. Es fällt mir einfach so auf. Es ist so ein Begriff, der so Einzug gehalten hat. Und ich habe so einen seltsamen Verdacht gegenüber dem Begriff. Ich habe es formuliert für mich so einen Anspruch, jetzt musst du auch resilient sein. Und und da sind wir vielleicht gleich in der christlichen Tradition. Also so ein bisschen nicht Gegenmodell, aber irgendwie clasht es so ein bisschen mit der Bedürftigkeit und dem nicht im Griff haben, wie es einem geht. Irgendwie so.
Also es wäre so gerade wiederum die Methode und die Strategie, um mit der Verunsicherung konstruktiv umzugehen oder wieder was Positives draus zu machen. die Schwäche in eine Stärke zu verkehren. Irgendwie so, als würdest du sofort wieder in diese Dynamik auch der Leistung hineinbringen.
Ja, genau. Und vielleicht ist das jetzt völlig ungerechtfertigt, aber genau das jetzt überspitzt, so ein bisschen, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Mhm. Was ich einen furchtbaren Spruch finde.
Ja.
Und so ein bisschen von dort, so durch gestärkt aus den Krisen und so und Zeug. Oder sich gegen Krisen wappnen. Also es ist so ein bisschen...
Also ja, du grenzt dich jetzt gerade...
Vielleicht ist das unfair.
Merke ich so recht stark auch davon ab. Also nochmal zurück, also kriegst du oder spürst du, hörst du den Anspruch auch an dich in deiner Rolle jetzt auch als Redaktionsleiter da einen Beitrag zu leisten? Beziehungsweise ist das dann auch dein Umgang damit, dass du zunächst mal sagst, hey, also Vorsicht und Moment?
Also jetzt so, so deutlich an mich angetragen, dass es... Ich habe das eher, es ist eher allgemeiner, so im Sinn von, man solle doch nicht über Politik und die schlimme Welt schreiben, sondern über die frohe Botschaft, so ein bisschen so.
Mhm.
Aber jetzt nicht, wir müssen die Resilienz stärken. Kannst du vielleicht dann erzählen, was das für ein Anspruch wäre, das nicht. An mich selber habe ich schon einen Anspruch, dass bei Reformiert, bei allem schonungslosen Zeigen, wie die Welt ist, irgendwo eine, ja, das ist, klingt jetzt so ein bisschen nach Werbespruch, aber unser Anspruch ist, glaube ich, schon, Themus evangelischer Perspektive zu beleuchten. Und was heisst das? Das heisst für mich schon, dass, dass man nicht nur schreibt, wie die Welt ist, also nicht nur den Spiegelspruch schreiben, was ist, sondern auch schreiben, was sein könnte.
Also beziehungsweise Menschen porträtieren und befragen und zeigen, die aus so etwas heraus leben und handeln.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Also quasi aus dem Potenzial, aus dem, was sein könnte oder vielleicht auch aus dem, was sein müsste.
Ich weiß gar nicht, ob man das über Porträts muss machen, aber logisch kann man schon.
Ja, mir scheint, es ist die Haltung der Journalistin und es ist die Auswahl der befragten und gezeigten und dargestellten Menschen. Das ist ja auf beiden Ebenen ein Hebel hier, das, was sein soll oder was sein könnte, dem einen Raum zu geben.
Also nicht, was sein soll übrigens, das würde ich überhaupt nicht sagen, sondern wirklich, was sein könnte. Also was, ja, dass die Welt sich verändern ließe. Also ich habe nicht den Anspruch zu wissen, was soll sein.
Ja gut, ein paar Imperative habe ich persönlich schon.
Ja, das ist wahr. Mir wahrscheinlich auch.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ausformulieren muss.
Nein, nein.
Zumindest hat wahrscheinlich jeder und jede eine Idee, was ich damit meinen könnte.
Das ist auf jeden Fall so. Aber was wäre denn, also was ist denn das? Also, eben, ich merke eher noch, dass ein bisschen Kritik ist oder Themenwahl. Also, dass wir jetzt politisch sind, dass wir quasi irdisch sind.
Also mach mal ein Beispiel. Was wird da so zum Beispiel kritisiert von Leserinnen und Lesern?
Ja, also meistens wird ja als zu politisch kritisiert, wenn man die Meinung nicht hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir über religiösen Nationalismus in den USA schreiben und jemand vielleicht durchaus zumindest teilweise Sympathie hat mit dieser Bewegung oder keine Ahnung, Asyl ist natürlich so ein Reizthema, Islam ist ein riesen Reizthema.
Judentum auch?
Nein, weniger.
Ich spüre die Polarisierung auch in verschiedene politische und religiöse Lager, gerade wenn wir in dem Themenfeld was bringen, am stärksten mit.
In welchem?
im Bereich Judentum und Antisemitismusprävention und jüdische Menschen zu Wort kommen lassen.
Ah, ehrlich?
Ja.
Und was sind denn das so für Reaktionen?
Ja, von Menschen, die zum Teil irgendwelchen Vereinen zugehören, die sich für die eine oder andere Haltung im Umgang mit Israel und Palästina einsetzen und die sich da nicht wiedererkannt fühlen und die dann den entsprechenden Beiträgen unterstellen, dass es einseitig sei.
Aha, eben. Aber dann geht es um Israel und nicht jetzt ums Judentum an sich, hoffentlich, oder?
Ja, aber natürlich auch das zu Wort kommen lassen von Jüdinnen und Juden kommt bei uns jetzt nicht jeden Tag vor, aber doch hin und wieder, wie andere auch, so das löst jedes Mal was aus.
Ah, krass.
Im Unterschied auch zu anderen anderen Beiträgen oder Menschen anderer Hinter- und Vordergründe, Identitäten. So. Das heißt nicht sofort, dass es gleich rassistisch wird oder gleich auch aggressiv, aber mitunter auch.
Mhm.
Also wenn wir aggressive und rassistische Rückmeldungen bekommen, was Gott sei Dank sehr selten vorkommt, muss ich wirklich sagen, dann bei solchen Themen, und da sprechen wir jetzt aber auch nicht von 150 Rückmeldungen, sondern von vereinzelten, aber es sind vereinzelte Rückmeldungen im Unterschied zu anderen Beiträgen. Ein Beispiel ist, wir haben im Januar 2025 ein Interview gebracht mit einer israelischen Historikerin, Karma Ben Yochanan, die gesprochen hat über die Situation in Israel zu der Zeit und über ihre Wahrnehmung dazu. Und das war ein Beispiel dafür, ja.
Ja, aber eben, dann ist um die jetzige Situation, die aktuelle Situation in Israel gegangen. Und wenn das jetzt...
Ja.
Also es ist jetzt nicht hoffentlich das Problem gewesen, dass sie jüdisch ist, sondern dass sie Israelin ist. Also wenn sie jetzt... Wenn ihr jetzt wahrscheinlich einen arabischen Israeli befragt hättet, hätte er wahrscheinlich auch Reaktionen gehabt. Also weißt, das ist die Frage. Also ich meine, krass fände ich, wenn es die jüdische Identität ist, wo die Reaktionen auslöst. Das beobachte ich natürlich auch. Also der Israel-Palästina-Konflikt, der ist so aufgeladen, das gibt immer Reaktionen und, und wirklich erschreckend heftige von beiden Seiten.
Ja.
Bis hin, das Interview da, eben, ich glaube sogar zur ähnlichen Zeit wie ihr, haben wir ja dort Sarah Levi befragt, die Journalistin, wo aus Deutschland auf Israel übergesiedelt ist. Und ich habe ja dort gefunden, sie hat sehr die Empathie stark gemacht und eigentlich sehr ich finde, eindrücklich empathisches Blick gehabt auf das, wo ich finde, ja, politisch muss man nicht gleicher Meinung sein, aber ihre Position ist für mich unumstößlich ist keine Position.
Ja, sehr menschlich kam, sehr humanistisch kam.
Ja, und halt sehr glaubwürdig durch das, dass sie dort lebt. Oder?
Ja,
und dass dann Leute, die da in der warmen Stube sitzen und nicht Angst haben vor der iranischen Rakete, dann sich wirklich erfrechen, ihre irgendwie Sachen zu unterstellen. Mhm. Und sie müssen, also ja, eben am Schluss... Wie können die da Empathie mit den Palästinenserinnen und Palästinensern haben und so? Also das hat mich dann schon recht gruselt.
Und es geht genau in diese Richtung. Und das ist jetzt für mich interessant in Bezug auf Resilienz und einen Beitrag zu Resilienz leisten, auch mit unserer Arbeit, mit unserem Schreiben. Für mich persönlich heißt Resilienz stärken oder ich stärke meine eigene Resilienz, wenn ich mit Menschen spreche und verstehe und höre und mir über das auch Wissen aneigne. Auch Wissen über die Komplexität und Widersprüchlichkeit von Realitäten oder von Situationen, die meine Resilienz in Frage stellen, also die mich unsicher machen. Und jetzt sind ja gerade die Bedrohungslagen, denen wir jetzt in unserem Fall ja auf Distanz, aber trotzdem auf unserem Globus ausgesetzt sind, ja hochkomplex und hochintensiv, überhaupt einen Ansatz zu bekommen, ihnen näher zu kommen oder sie zu durchdringen. Und jetzt, wenn ich natürlich Menschen das Wort gebe, die darin stehen, die betroffen sind, die ein Know-how haben in dem Bereich, ist das für mich eigentlich ein Beitrag zu Resilienz, weil ich das ja meinen Leserinnen und Lesern ermögliche, sich mit dieser Exponentin, mit diesem Exponenten, seiner Wahrnehmung, ihrer Meinung auseinanderzusetzen und dadurch die eigene Meinung auch wieder zu vertiefen, zu reflektieren, zu hinterfragen oder zu bestärken, je nachdem. Wäre für mich ein Beitrag zur Resilienz, aber wird das so gelesen?
Das weiß ich nicht, aber ich würde das sehr, sehr unterstützen. Also für mich ist gerade das Interview mit der Sarah Levy ein Beitrag war in dem Sinn, wo ich glaube, das ist unsere, und ich glaube, ja, nicht nur glaube, sondern sicher auch eure Nische, Leute zu befragen, ins Gespräch zu kommen. Ich habe das auch als ein, das gibt ja so einen Moment im Journalismus, den ich mega schön finde, wenn man ein Zoom-Interview abmacht und ja, es ist sogar noch eigentlich recht ein blöder Zeitpunkt, weil Kind zuhause rumwuselt, weil Mittwochnachmittag ist und ich dann zuhause bin. Und man schaltet da ein und ist mit jemandem verbunden in der Nähe von Tel Aviv. Und du merkst irgendwie gerade, also ich habe sie irgendwie über LinkedIn geschrieben, ich habe keinen Kontakt gehabt, ich habe einfach ihr Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat. Und du merkst so in den ersten 5 Minuten, hey, das ist jetzt ein Gespräch. Das ist wirklich ein Gespräch. Es ist nicht irgendwie ein Abfragen oder so.
Es ist eine Begegnung mit einer Person, die mitten in dem lebt, oder?
Genau. Ja, aber das ist ja nicht, also ich meine nicht das, sondern du merkst ja nach 5 Minuten, das gibt jetzt nicht einfach ein Interview, was ja auch okay kann sein, sondern du hast es entsteht etwas, wo, also es sind jetzt ein bisschen hochgestochen, aber vielleicht hast du das auch schon erlebt, es gibt ja Gespräche, die sind einfach okay und professionell und du weißt, ich werde das gut können machen, und es gibt Gespräche, wo du schon während dem Gespräch merkst, dass das Gespräch unabhängig nachher vom Artikel einen Eigenwert hat, weil irgendwie etwas entsteht, weil irgendwie du gerade das Gefühl hast, du hast einen Zugang zu dem Menschen, es kommt etwas irgendwie gerade zurück. Du begegnest dem Menschen, selbst wenn es über Zoom ist. Und es ist eben, und es ist nicht so, das gibt es ja auch, nach der dritten Frage wird es ein bisschen träge, du merkst, die Frage ist jetzt ein bisschen kritisch gewesen, die Temperatur sinkt ab, oder?
Ich glaube halt, dass genau diese Begegnungsqualität, wo wir qua unserer Rolle eine Legitimation haben, da überhaupt anzuklopfen und anzufragen und mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen, dass diese Begegnungsqualität, zu der eine Türe zu öffnen oder ein Fenster zu öffnen, Teil unseres Auftrags ist oder unser Auftrag als Journalistinnen und Journalisten. Und wiederum, das kann Menschen ermöglichen, in der ganzen Bodenlosigkeit und in der Angst und Verunsicherung wie Leuchttürme zu sehen oder wiederum auch einen durch den Bezug zu einem Gegenüber, zu dem sie vielleicht nie einen Bezug bekommen hätten, durch den Bezug auch wieder ein Stück Boden zu bekommen. So.
Ja, das also ist quasi jetzt wie der
dieses,
Schritt,
dieses
ja.
Netz, es ist jetzt ja, auch wieder ein sehr christliches Wort, aber wie dieses Netz geknüpft zu halten und dass da sozusagen, wenn schon Anspruch an unsere Medien, da einen Beitrag zu leisten, dass das etwas sein kann, was wir als Medien sozusagen eröffnen können. So.
Ja, klar. Ich habe, glaube ich, ein bisschen etwas anderes gemeint. Was ich gemeint habe, ist, kann gar kein Auftrag sein. Dass das Gespräch so gelingt, wenn ich es jetzt versucht habe zu beschreiben, dass nämlich wirklich ein Gespräch ist, nicht einfach ein Interview, Das kann nicht mein Auftrag sein. Das geschieht.
Das ist das ja passiert. Auch, also, und man das würde sagen, einfach, eine Gnade, oder? Also,
ja,
ist ein
wirklich.
Geschenk,
und das finde ich eben, ja. Das, so, und das meine ich, finde so Moment erleben, finde ich etwas mega Schönes und vor allem dann auch, und das ist jetzt für mich einfach so ein Beispiel gewesen, darum ist mir der Text recht wichtig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es geschafft, oder es ist gelungen, nein, ich habe es nicht geschafft, es ist gelungen, das dann auch irgendwie in Text überzubringen. Ich habe das Gefühl gehabt, das, wo ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal gehe ich total beglückt von einem Gespräch oder einem Interview zurück und dann höre ich es ab und fange an zu schreiben und merke, eigentlich, ja, auf was bin ich denn da gewesen? Das ist eigentlich gar nicht so toll gewesen. Also, ich weiß auch nicht. Also es ist ja gar nicht, also es ist, ich habe dann, es ist dann schon okay, das Interview, aber ich habe wenig das Gefühl, das, was mich jetzt begeistert hat, ich finde das etwas mega Schönes im Beruf, immer wieder begeistert zu werden von Momenten, von Gegenständen, wo man darüber schreibt, dann ja, bricht es sich auseinander. Oder es gibt zähe, mühsame Gespräche, wo dann aber im Blatt eigentlich noch recht okay oder vielleicht sogar sehr gut rauskommen. Also es gibt ja wie beides, oder? Aber so das Gefühl von da, eben, da treffe ich jemanden nicht einmal persönlich, sondern virtuell und ja, da gelingt eben ein Gespräch und nicht einfach ein Abfragen.
Und jetzt aber, wenn du es in Bezug auf Resilienz, sozusagen auf das Thema, was sagt dir das in Bezug auf das, beziehungsweise auch in Bezug auf deine Rolle darin, auf deine Verantwortung vielleicht auch darin?
Wow. Also jetzt das Zweite, was Verantwortung und Rolle anbelangt, weiß ich gar nicht, jetzt müssen vielleicht andere beantworten. Ich glaube eben, was so Text, glaube ich, könnte, ist, dass eine Position nicht einfach parteiisch ist, sondern einfach menschlich. Einfach menschlich. Und ich finde, das ist in dem Gespräch mit Sarah Levi unglaublich eindrücklich, wie sie sagt, ich weigere mich, auf der anderen Seite keine Menschen zu sehen. Ich weigere mich, alle hinter der Mauer zu hassen.
Das würde man ja journalistisch wahrscheinlich Ausgewogenheit auch nennen. Also einerseits, dass du verschiedene Stimmen zu Wort kommen lässt mit verschiedenen Positionen, aber auch, dass du Menschen findest, die in dieser Menschlichkeit hinter den Meinungen sich bewegen können und argumentieren können.
Nein, Ausgewogenheit ist für mich etwas anderes. Ausgewogenheit habe ich gelernt dann, von Pro und Contra.
Wie würdest du es dann nennen? Was ist das? Ist das dann Weisheit? Also eine weisheitliche Haltung? Oder ist das?
Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja nicht auf der Suche nach dem. Das ist ja etwas, was mir entweder entgegenkommt oder nicht. Und ich fände es auch völlig legitim, in einem gewissen Rahmen jemandem, also logisch, jetzt unmenschliche Positionen würde ich nicht abbilden, aber ich kann eigentlich etwas anderes wollen sagen, oder das Entscheidende kommt eigentlich erst, dass sie einerseits das sagt und zugleich erzählt, wie ihr das, wie sie das schockiert, die Entmenschlichung von der anderen Seite, sogar von Gesprächen mit ihrer Schwiegermutter erzählt, die sagt, hey, also was die am 7. Oktober gemacht haben, die haben uns abgeschlachtet wie Tiere. Jetzt wollte ich im Fall nicht anschauen und ich wollte keine Verbarmen haben, wenn jetzt zurückgeschlagen wird. Und sie die Position nicht einmal, also die annimmt und sagt, ja, auf eine Art kann ich das nachvollziehen, weil ich habe eine andere Geschichte als meine Schwiegermutter. Ich kenne die Situation nicht, dass ich mit kleinen Kind in der zweiten Intifada lebe und jedes Mal erst nach dem ersten Anschlag überhaupt rausgegangen, weil ich denke, ja, zwei Anschläge hintereinander wird es schon nicht geben. Ich habe nie müssen nach dem Giftgasangriff irgendwie meine meine Fenster abkleben. Mhm. Ich kann verstehen, dass die nicht mehr anschauen. Und das finde ich, es ist nicht einmal irgendwie so eine moralische oder überhebliche Position von, ihr müsst jetzt eben, was soll sein, sondern einfach an etwas festhalten und zugleich vielleicht können nachvollziehen, dass jemand nicht mag, weil es einfach zu viel ist, weil man so kriegstraumatisiert ist, dass die Kraft ausgeht. Und das hat mich beeindruckt.
Mhm. Was würdest du sagen, ist sozusagen unsere Verortung in einer religiösen Landschaft, in einer christlichen Landschaft, auch als Medien, ist das in der großen Frage, wie sich verhalten jetzt und was beitragen jetzt, ist das ein Mehrwert tatsächlich oder macht es das eher schwieriger? Ich meine, Religion hat ja eine hochambivalente Rolle, auch in den aktuellen Konflikten.
Ich würde jetzt die Frage gerne zurückstellen.
Ja,
ich bin ja da nicht in der befragten Position.
Das ist so. Ich frage mich das und ich ringe damit. Und mir ist es schnell zu einfach, eben zu sagen, Christentum, Katholizismus, die religiösen Rituale haben ja so eine Resilienz, vermehrende Funktion. Also von daher greife in die Kiste und bringe etwas unter die Leute. Für mich hat das auf eine Art auch einen instrumentalisierenden Aspekt. Und ich persönlich würde am liebsten religiös abstinent sein in ganz vielen Momenten, auch in dem, wie ich schreibe und was ich schreibe. Weil ich eigentlich empfinde, dass Religion und religiöses Wording und religiöse Überzeugungen, religiöse Symbole im Moment fast wie Öl ins Feuer gießen. Zumindest, wenn man sie sehr stark in Besitz nimmt, um damit anderen Menschen, ich weiß auch nicht was, eben irgendwelche Widerstandskräfte zu stärken zum Beispiel oder irgendeine innere Sicherheit zu geben. Ich finde das auf eine Art hochgefährlich. Und von daher würde ich eigentlich gerne abstinent sein, auch in meiner Rolle als Leiterin einer Redaktion. Und dazu gesagt, mitunter finde ich auch dann das Schreiben über religiöse Vollzüge oder Haltungen oder Tragfähigem aus dem religiösen Umfeld, finde ich mitunter auch leicht banal. Weil ich mich frage, wird das dem gerecht, was jetzt Betroffene erleben oder...
Also was, das wäre so Reportage aus dem Kirchenleben?
Ja, aber auch trostreiche Texte zum Beispiel. Ich finde das wichtig und oft sind sie
differenziert. Erbauliche Texte.
Ja, Erbauungsliteratur im journalistischen Kleide. So.
Ja, mit dem, also du hast ja vorher gefragt, mit welchen Ansprüchen sind wir konfrontiert im Sinne von, dass wir das zu wenig machen. Das, eben, ich habe, glaube ich, so ein bisschen das gemeint. So, schreibt doch mal etwas Erbauliches, schreibt doch eben nicht über die Welt, sondern und da, also das spürt man ja beim, wenn man unsere beiden Publikationen liest, ich glaube schon, dass ja, wir wahrscheinlich vielleicht sogar noch fast stärker tagespolitisch sind.
Ich glaube auch.
Und das ist jetzt schon etwas, wo ich würde daran festheben, dass wir, eben, wo jetzt der Irankrieg angefangen ist oder wo Israel und USA Iran angegriffen haben, ist für mich klar gewesen, das ist bei uns auf der Titelseite. Und das ist ja eigentlich noch interessant, warum das klar ist.
Genau, warum ist das klar?
Genau. Ich glaube, weil wir mal so angefangen haben, weil das zumindest seit ich die Redaktion leite oder sich das einfach in dieser Zeit auch zusammen mit dem Team so entwickelt haben, dass wir so eine latente Aktualität und ein Reagieren auf die Weltlage irgendwie, wie sehr stark alle verfolgen und wollen. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn jetzt Iran nicht vorkommt, dann ist das fast auch ein Statement. Dann ist das plötzlich nicht mehr da. Und ich glaube, man kann wenig nicht man kann ja nicht dann plötzlich aufhören mit dem. Also,
ja.
Oder?
Ja.
Und das habe ich gemerkt, das war auch eine grosse Herausforderung, weil ich habe mich mega schwer da mit der Recherche, mit dem Artikel, einfach aus dem Grund, es ist ja so schwierig, du gehst am Montag in Druck und bist dann Donnerstag, Freitag in der Briefkasten. Das heisst, du musst irgendetwas drauf haben, wo hebt. Und logisch, gewisse kleine Sachen sind dann überholt gewesen, also das irgendwie schon mehr Erkenntnisse waren. Aber ich habe das Gefühl, es hat dann gehabt. Und alle anderen Zeitungen sind täglich voll damit, wie schaffen wir irgendeinen Zugang, der uns dann doch noch irgendwie unterscheidet oder wo man überhaupt noch lesen will. Und das ist dann wahnsinnig, das finde ich wahnsinnig anspruchsvoll. Und habe dort während der Recherche auch so ab und zu kapituliert. Ob es trotzdem gelungen ist, jetzt mit dem Artikel mit anderen beurteilen, aber es ist schon, ich habe gemerkt, wie so der eigene Kurs so vom Team und so einem dann weh, ja, da kannst du dann plötzlich sagen, ja, jetzt, das mal jetzt nicht.
Wie meinst du, der eigene Kurs vom eigenen Team? Also, dass dann im Team auch der Wille da ist, weiter zu recherchieren und weiter Aspekte zu beleuchten, so.
Ja, oder einfach eben die Grundsatzentscheidung. Es ist wie für alle klar gewesen, so wie wir unterwegs sind, so wie wir jetzt so in den letzten Jahren positioniert, profiliert haben, wäre es für uns fast ein Statement, wenn das nicht auf dem Titel wäre.
Das ist für mich wirklich eine Überlegung. Wenn du dich entscheidest, politisch und tagespolitisch zu arbeiten und auch mit zu kommentieren, aus einer christlichen Sicht, unter Anführungszeichen, oder aus christlichen Sichtweisen. Ja, genau, dann ist es wie eine bleibende Verpflichtung auf eine Art. Weil natürlich, was du dann nicht beleuchtest, ist auch ein Statement. Und da ist ja auch wieder die Frage, wie global bist du unterwegs und wie regional beziehungsweise national.
Wie ist denn das bei euch? Also dann haben die jetzt... Ja, ist das jetzt etwas, wo ihr diskutiert? Ich weiß gar nicht, sind ihr schon rausgekommen seit dem Angriff?
Ja, sind wir herausgekommen seit, ja.
Und ihr hättet da Zeit gehabt zum Reagieren?
Nein,
oder?
Das so nicht. Und wir hätten natürlich auch im Web die Möglichkeit, tagesaktuell zu reagieren.
Aber jetzt angenommen, weiß auch nicht, eine Woche vor Redaktionsschluss, wäre der Angriff gewesen.
Ja.
Wie hättet ihr denn reagiert?
Wir hätten keine Hauptgeschichte daraus gemacht. Wobei ich das jetzt einfach mal so sage, weil ich meine, dass es so wäre. Es war zum Beispiel so, da war es anders, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, beziehungsweise dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Da war dann die nächste Ausgabe tatsächlich zu diesem Thema. Und ich glaube, es ist eine Abwägung, die im Team passiert, von der ich jetzt die genauen Beweggründe und Qualifikationen wie gar nicht so direkt wiedergeben kann. Wir verstehen uns, meine ich, ohne dass das irgendwo definiert ist, schon so, dass wir zunächst mal regional und kantonal berichten, so
Lusodrom.
Außer Rom, genau. Hin und wieder mal Jerusalem auch.
Insofern, oder führt Rom zur Region?
Ja, als Katholikin natürlich oder als katholische Zeitschrift natürlich schon. Das ist genau das Argument. Ja, und das finde ich ja in dem Sinne relevant. Und da sind wir wieder bei der lustigen Resilienz. Eigentlich möchte ich dich jetzt endlich mal gern fragen, was du unter Resilienz überhaupt verstehst, Klammer zu.
Hast du ja gesagt, dass es kommt?
Werde ich auch nicht.
Ich kaschiere mein Unwissen.
Aber dass natürlich andere Themen, die in unserem unmittelbaren Umfeld stattfinden, ja auch nicht an Bedeutung verlieren dürfen und auch ihre Relevanz behalten dürfen und müssen. Ich würde meinen, dass dieses Bündel an Überlegungen uns treibt, uns grundsätzlich in Bezug aufs Magazin tendenziell eher gegen hochpolitische, tagespolitische, weltpolitische, gerade auch kriegerische Auseinandersetzungen, die grundsätzlich in den Vordergrund zu stellen. So. Aber eben, sag doch jetzt mal kurz, mich
würde es wirklich interessieren. Ein bisschen erbaulich.
Aha, ja, bleiben wir noch bei dem Thema. Erbaulich ist für mich natürlich ein schlimmes Wort. Aber ja, also so die Haltung des konstruktiven Journalismus, Good News auch zu verbreiten, beziehungsweise relevante Themen aus einer konstruktiven Seite her denen Raum zu geben, Menschen im Gegenteil, die im Kleinen wie im Größeren irgendwas tun, was uns sinnvoll erscheint, jetzt mal ganz banal gesagt. Ja, doch, also es kommt aus der Haltung des konstruktiven Journalismus, würde ich meinen. Ohne, dass das so explizit jetzt als Slogan bei uns an der Wand in der Redaktion hängt. Mir ist aber sehr bewusst, dass kritische und differenzierte Berichterstattung über zum Beispiel Krisengebiete, Kriegsherde, wo auch Menschen mit religiösen Hintergründen natürlich involviert und betroffen sind, auch Christinnen und Christen, dass das ja auch aus dem konstruktiven Journalismus herkommt.
Ja, ich würde jetzt gerade wieder sagen, also für mich ist, ich glaube, was ich so ein bisschen eine Gefahr sehe, ist in dem, also ich meine, dass es regionale Bedeutung hat, das ist ja völlig klar. Und wir versuchen, in jeder Blattkritik ist die Frage, stimmt die Themenmischung, stimmt auch die, eben quasi die Mischung zwischen nah und fern, zwischen vielleicht ein bisschen leichter und schwer. Also das ist mega wichtig. Aber ich hätte jetzt Mühe, oder nicht nur Mühe, sondern würde mich quasi weigern, eine Zeitung zu machen, wo alles Schlimme in der Welt nicht vorkommt. Weil ich glaube, das ist einfach nicht... Also da können wir durchaus zum Evangelium oder zur Bibel. Also ich finde ja, in der Bibel kommt ja alles vor, alle Abgründe, wo man sich nur ausdenken kann.
Gut, die passieren aber auch nicht nur auf weltpolitischer Bühne. Das ist vielleicht auch wichtig festzuhalten.
Ja, klar. Ja. Aber ich finde jetzt, ein Krieg ist ja nicht einfach politisch, sondern da geht es um wer ist betroffen, was passiert dort, anschauen, was. Und ich glaube, dort ist schon, ja, oder wenn wir jetzt über Nigeria schreiben, dann reden wir ja mit Landesmitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mission 21, die versuchen, Versöhnungsprojekte aufzuziehen, im interreligiösen Dialog präsent sind. Eben, dass Sarah Levi bei uns redet, ist ja nicht kein Zufall, sondern weil ich ihre Position faszinierend finde oder richtig finde und mega wichtig finde. Und weil sie eine Glaubwürdigkeit hat, wo andere nicht haben, finde ich. Und auch, oder zum Beispiel, dass auch mit Gilda Sahebi das Interview zum Iran nach vor dem Krieg, wo mir wichtig war, ist nicht jemand, also an ihr habe ich toll gefunden, dass sie nicht wie all die, vor allem sind es Experten, sagt, ja, so und so kommt es raus und wenn das Regime gestürzt, gibt es Chaos. Sondern sie einfach kann anstehen und sagen, wir wissen es nicht, was kommt, aber das Regime ist einfach so grausam, das muss fallen. Und ich glaube, das sind Positionen und ob das, ja, das ist im Fall schon ein bisschen eine Form von, vielleicht, ich weiß gar nicht, ist das eine Form von Resilienz? Einfach zu zeigen, dass es Stimmen gibt, wo zuerst einfach an die Menschen denken. Eben, das Menschliche. Ja. Das Menschliche.
Ich erinnere mich in dem Moment auch da an ein Interview, das wir nach dem 7. Oktober 2023, da haben wir auch unmittelbar reagiert, gebracht haben mit Abt Nicodemus Schnabel von der Dormitio-Abtei in Jerusalem, wo mir auf eine ähnliche Weise eingefahren ist, im ganz, ganz starken positiven Sinn, wie du jetzt berichtest, Weil auch er eben diese Fähigkeit hat, das Menschliche zu sehen und sich nicht einlässt auf das Hickhack und auf das Links-Rechts und auf das Richtig und Falsch. Und im Wissen darum, dass es schon richtig und falsch durchaus in gewisser Hinsicht gibt. Also da so, ja, vielleicht nochmal zurück zur Haltung vom Forum. Interessanterweise kommt mir ja, wenn mir was entgegenkommt, eben eher die Idee, die Aufforderung, die Bitte entgegen, eben leistet einen Beitrag, dass Menschen zur, eben, wie schon von Anfang an gesagt, zur Resilienz finden. Und weniger.
Leistet ihr denn der Beitrag?
Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich kann weder ja noch nein sagen. Ich denke, es ist ein Teil unseres Auftrags und wir, ja, wenn ich sage, wir geben uns Mühe, dann klingt das so bemüht. Nochmal zu der weltpolitischen Geschichte. Ich glaube, das Forum hat keine Tradition darin, also im weltpolitischen Horizont zu berichten. Und es ist auch wirklich die Frage, inwiefern das Auftrag von einem Pfarrblatt ist, das wir sind. Das ist wahrscheinlich auch nochmal wie ein Stück weit ein anderer Fokus als euer Fokus. Und ich stelle mir schon vor, dass wenn wir zum Beispiel die Berichterstattung online ausbauen oder wie unser Angebot auch erweitern, dass das etwas ist, was sehr sinnvoll sein könnte. Auch weil unsere Welt globalisierter ist, zusammengewachsener ist, weil wir schlichtweg viel mehr wissen und uns in dem Sinn auch viel mehr Sorgen machen. Und von daher die Informationspflicht und der Informationsauftrag per se schon mal ein größerer wird. Also von daher, ich würde das jetzt gerade auch bei uns als Progress, also eine Entwicklung verstehen.
Ja gut, eben, weißt du, jetzt Weltpolitik ist jetzt ein bisschen höher gefasst, also den Anspruch haben wir ja auch nicht, dass wir zu allem etwas sagen müssen. Im Gegenteil, wir diskutieren sehr häufig, sehr kritisch auch Themenvorschläge, die wir dann nicht machen,
ja,
weil wir sagen, also können wir da noch etwas anderes sagen, als alle anderen sagen? Gelingt es uns da, kommen wir da an Leute an, wo wir das Gefühl haben, die redet anders, können wir da etwas beitragen?
Sag das nochmal, wenn du sagst etwas anderes. Was ist denn dann das andere? Was würdest du sagen, ist das?
Also ich glaube, Vernetzung vor Ort ist mir mega wichtig. Und eben nicht die rein machtpolitische Perspektive. Also jetzt eine Iran-Expertin oder Iran-Experte, die einfach sagt, ja, wenn das Regime nicht fällt, reagieren die Golfstaaten so und so. Ja, also einfach
also
nicht,
Analyse.
Nicht die machtpolitische Analyse, Sinne, die völlig okay ist,
wichtig ist ja.
Aber die müssen wir jetzt nicht leisten. Und,
ja,
und ich glaube, das hat auch nicht mit unserem Auftrag zu tun. Und also, natürlich finde ich...
Was ist dann der Auftrag? Also du hast gesagt, Vernetzung vor Ort. Aber was ist dann der Auftrag oder was ist das andere? Und hat das was mit Christentum oder mit religiös zu tun?
Das sind jetzt zwei Fragen.
Ja.
Das sind zwei Fragen. Was mit dem Christentum, was mit religiös zu tun hat? Also eben, das ist, glaube ich, also die Frage, fände ich im Fall jetzt recht eine Anmassung, wenn ich das könnte sagen, was mit dem Christentum zu tun hat.
Wieso?
Also, ja, ich verfüge doch nicht über das Christentum. Also,
ja, du kannst aber aus einer christlichen Haltung Zugänge wählen, könntest du, oder machst du auch. Oder ist es für dich, oder ist es für dich so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es sich gar nicht von deiner humanistischen Grundhaltung differenzieren lässt, so?
Also das ist jetzt, fragst du mich jetzt als Mensch oder als Journalist? Also als Mensch kann ich hoffentlich meine christliche Perspektive nicht trennen von irgendeiner anderen. Also ich kann einfach nicht switchen, einmal bin ich Christ und einmal nicht.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, was das heisst. Und es geht uns ja allen so, dass ich glaube, wenn man leset, was Nachfolge würde bedeuten, dann scheitere ich täglich. Yeah. Ich weiss es nicht. Ich glaube, jetzt unsere Perspektive im Journalismus ist zum Beispiel, dass wir jetzt, wo alle nach Iran schauen, ich Recherche gemacht habe zu Rojava und gefragt, wie geht es den christlichen Gemeinden dort im Norden Syrien. Das ist etwas ganz Konkretes. Und das glaube ich schon, ist ein Auftrag von uns, immer wieder zu zeigen, hey, das Kirchensein endet im Fall nicht an der Gemeindegrenze oder an der Landesgrenze oder an der Konfessionsgrenze, sondern es gibt diese Perspektive und das ist etwas mir sehr Wichtiges.
Ja.
Dann die kritische Auseinandersetzung mit Religion, auch mit der eigenen Religion, eben die kritische Auseinandersetzung mit nationalistischen Bewegungen, die das Christentum instrumentalisieren, nicht nur in den USA, aber auch. Das sind Sachen, wo ich würde sagen, ja, das ist tatsächlich unser Auftrag.
Das ist interessant, weil es nämlich für mich auch impliziert, die eigene Tradition kritisch zu hinterfragen.
Mhm.
Und nicht nur fröhlich diese Werte, die man allgemein so annimmt, im positiven und bestärkenden Sinne zu verbreiten, sondern auch die kritischen, bei den kritischen Aspekten und bei den Instrumentalisierungen der eigenen Tradition den Finger in die Wunde zu legen und auch diese zu benennen.
Ja, und ich glaube, weißt du, deine Frage, was ist denn christlich dran? Ich glaube, dass auch das mit diesen Werten, ich merke, ich mag das schon fast nicht mehr hören, der mit den christlichen Werten. Weißt,
mir geht es ja ganz genauso und deswegen interessiert mich auch, und ich finde es extrem schwammig. Ich finde, es wird doch so hergetragen wie eine Fahne, als könnte man das einfach so aufschreiben und machen und sich dann damit brüsten. Aber es geht mir ja ganz genauso. Und von daher finde ich spannend, dich mal zu fragen, wie du das betrachtest.
Also das, was du vorher gesagt hast von der religiösen Abstinenz in gewissen Momenten, die tut mich auch wichtig.
Ja.
Weil dann, ich finde es extrem gefährlich, Religion zu instrumentalisieren. Und da bin ich sehr... ich glaube, ziemlich alert.
Ja.
Und dann liefere ich mich lieber im Vorwurf aus, es kommt zu wenig Religion, zu wenig Gott vor bei uns, als dass ich irgendwie eine Idee von Gott instrumentalisieren oder irgendwie ohne die nötige Demut darüber schreiben, was christlich sein echt könnte bedeuten.
Mhm.
Und mit dem Wert, also dort wird auch häufig werden falsche Sachen erzählt. Also einfach falsch. Gewisse Werte, die wir jetzt als christlich verkaufen, sind gegen den Widerstand von der Kirche durchgesetzt worden.
Mach mal ein Beispiel.
Ja, ich meine, letztens hat mir irgendjemand erzählt, ja, wir haben die Todesstrafe in der Schweiz abgeschafft, weil wir so ein tolles christliches Land sind. Das ist doch... Die ganze Wert von, also die Aufklärung ist natürlich, kann man das sagen, gerade als Reformierte immer wieder, das ist auch ein, oder das Menschenrecht ist ein, sicher auch ein Ausfluss von christlicher Ethik, klar. Mhm. Aber Kirche, sowohl deine wie meine, haben sich mit gewissen Menschenrecht furchtbar schwer da.
Und tun sie immer noch. Also
tun sie immer noch. Also was, ich würde sagen, Gleichstellung gehört auch zu einem Menschenrecht, zum sehr elementaren.
Oh ja.
Tun sich immer noch sehr schwer. Auch die reformierte Kirche ist da nicht frei von Versäumnissen, sagen wir mal, bis heute. Und das stört mich. Also, dass wenn es meistens holt man die Werte führen, wenn es gegen irgendjemanden geht. Gegen die Säkularisierung, gegen andere Religionen.
Und auch wenn es den Anschein erweckt, dass es vereinfacht. Also die Weltlage ist komplex. Und wenn wir uns doch nur der Nächstenliebe und der, weiß ich nicht, was sonst noch für Werten erinnern würden, dann wäre doch alles viel einfacher.
Ja, und auch Nächstenliebe ist doch kein exklusiv christlichen Wert. Also da gibt's Leute von anderen Religionen mit und ohne Religion, die auf die gleiche Idee gekommen sind. Mm. Und das ist doch schön. Und das nimmt mir übrigens auch nichts. Das nimmt mir auch nichts von der ganzen Freude und vom ganzen Vertrauen in die biblischen Geschichten und in meinen Glauben an Gott und ja, wirklich, es nimmt mir doch nichts.
Mm. Jetzt sag doch nochmal, was ist Resilienz für dich? Ich versuch's.
Was ist Resilienz? Ich glaube, ich bin dem Begriff so lange ausgewichen, dass man merkt, wie wirklich Mühe ich mit dem Mann. Ist es vielleicht einfach mit dieser Welt irgendwie zu Gang gekommen?
Ja.
Irgendwie nicht kaputt zu gehen? Also vielleicht langt das schon, ja. Irgendwie, ja. Vielleicht, ich würde das sagen, ja.
Ja, also ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt hätte oder was ich gern hätte sagen wollen, aber ich glaube, ich mache es mir jetzt nicht einfach, wenn ich sage, ich finde das eigentlich sehr schön, was du sagst.
Warum jetzt?
Nein, wirklich.
Es ist, glaube ich, nicht Abschottung. Also was wirklich nicht ist, ist nicht Abschottung. Und da, ich weiss, du hast schon zweimal auf die Uhr gezeigt, wir sind schon lang. Aber ich glaube, es ist nicht Abschottung und das ist genau das, was ich finde. Ja, im Forum und im Reformiert braucht es immer wieder Inhalt, wo ja, und ich finde im Fall erbaulich gar nicht schlimm, wirklich. Es ist ein bisschen ein abtroschter Begriff, aber wo erbaulich sind, wo einem gut tun und so.
Eine alles Perspektive gut. Eröffnen.
Ja, aber wir dürfen uns nicht so quasi, da ist unsere Erbaulichkeit und da aus ist die böse Welt, sondern es ist doch, dass trotz allem fürchtet euch nicht und dass trotz allem, dass es Licht angezündet wird, immer wieder im Dunkeln. Und das Licht, das angezündet wird, auch wenn es ganz schüchtern flackert, das zu suchen, das ist vielleicht Resilienz. Mhm. Ja. Und das findet man ja nur, also das kleine Licht, das flackert, kann man ja nur im Dunkeln finden.
Ja. Mich würde mega interessieren, was ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, unter Resilienz versteht. Und auch was beiträgt, um in diesem Sinne, wie Felix das jetzt so schön beschrieben hat, dazu beiträgt, auch allenfalls, was wir als Forum und als Reformiert dazu beitragen können, in eurer Wahrnehmung.
Ja, und wo es euch fehlt und wo ihr es vielleicht sogar findet bei uns. Das wäre schön, das hoffe ich sehr.
Schreibt uns doch gerne mir unter veronika.jehle@forum-magazin.ch.
Mir unter felix.reich@reformiert.info. Ciao miteinander.
Tschüss.